Hier sind wir wieder zusammen. Es ist endlich wieder Sonntag. Herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten. Ich habe inzwischen manchmal so leise Zweifel, ob der Titel 20 Märchenminuten überhaupt noch passend ist. Aber ich lasse es jetzt erstmal dabei. Mal sehen, ob ich das irgendwann nochmal ändere. Heute geht es weiter mit dem Roman von Johanna Spyri, Heidi. Und während ich letzte Woche ja diesen ersten Teil, das erste Kapitel schon gelesen habe, ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass die Version, die ich habe, wahrscheinlich total gekürzt ist und vereinfacht wurde. Es war ein Kinderbuch, das ich irgendwann mal auf einem Flohmarkt gekauft habe, mit ganz, ganz hübschen Bildern, wunderschön. Aber dann ist mir aufgefallen, ja, die Version ist ein bisschen sparsam irgendwie. Also, ja, da Johanna Spyri hat sich ein bisschen mehr noch dabei gedacht, hat es ein bisschen besser formuliert, ein bisschen schöner ausgeschmückt. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, dass ich mir gedacht habe, ja, ich mache das einfach nochmal. Das erste Kapitel lese ich nochmal und das zweite mache ich heute auch noch, damit es eine weitere Folge gibt, damit ihr weiter am Ball bleiben könnt. Aber ich habe mir gedacht, dass die Version von der letzten Woche, die lasse ich da einfach stehen. Heute kommt also der richtige Teil, die Originalversion von Johanna Spyri. Und was ich total schön finde, das muss eine sehr, sehr, sehr nette Frau gewesen sein. Sehr sympathische, freundliche Person. Und die hat Bücher geschrieben für Kinder und auch für solche, die die Kinder mögen. Und das finde ich einfach so zauberhaft. Man mag Kinder, natürlich. Und das ist so wholesome und so lieb, wie sie das formuliert hat, schon damals. Und genau, in dem Sinne gibt es heute also das erste und das zweite Kapitel. Für das zweite Kapitel mache ich dann eine neue Folge, aber das ist auf jeden Fall, also seht ihr dann ja genau, das werden halt heute zwei Folgen veröffentlicht. Ja, ich fange dann mal an. Das erste Kapitel heißt immer noch Zum Almöhi hinauf. Vom freundlich gelegenen alten Städtchen Maienfeld aus führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß und ernst auf das Tal herniederschauen. Wo der Fußweg zu steigen anfängt, beginnt bald das Weideland mit dem kurzen Gras und den kräftigen Bergkräutern dem Kommenden entgegenzuduften, denn der Fußweg geht steil und direkt zu den Alpen hinaus. Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein großes, kräftig aussehendes Mädchen dieses Berglandes hinan, ein Kind an der Hand führend, dessen Wangen in solcher Glut standen, dass sie selbst die sonnenverbrannte, braune Haut des Kindes flammenrot durchleuchtete. Es war auch kein Wunder. Das Kind war trotz der heißen Junisonne so verpackt, als hätte es sich eines bitteren Frostes zu erwehren. Das kleine Mädchen mochte kaum 5 Jahre zählen. Welches aber seine natürliche Gestalt war, konnte man nicht ersehen, denn es hatte sichtlich 2, wenn nicht sogar 3 Kleider übereinander angezogen und darüberhin ein großes rotes Baumwolltuch um und um gebunden, sodass die kleine Person eine völlig formlose Figur darstellte, die in 2 schwere, mit Nägeln beschlagene Bergschuhe gesteckt, sich heiß und mühsam den Berg hinaufarbeitete. Eine Stunde vom Tal aufwärts mochten die beiden gestiegen sein, als sie zu dem Weiler kamen, der auf halber Höhe der Alm liegt und Dörfli heißt. Hier wurden die Wandernden fast von jedem Hause aus angerufen, einmal vom Fenster, einmal von der Haustür und einmal vom Wege her, denn das Mädchen war in seinem Heimatort angelangt. Es machte aber nirgends Halt, sondern erwiderte alle ihm zugerufenen Grüße und Fragen im Vorbeigehen, ohne stillzustehen, bis es am Ende des Weilers bei dem letzten der zerstreuten Häuschen angelangt war. Hier rief eine Stimme aus einer Tür, Warte einen Augenblick, Dete. Ich komme mit, wenn du weiter hinaufgehst. Die Angeredete stand still. Sofort machte sich das Kind von ihrer Hand los und setzte sich auf den Boden.
Bist du müde, Heidi? Fragte die Begleiterin.
Nein, es ist mir heiß, entgegnete das Kind.
Wir sind jetzt gleich oben. Du musst dich nur noch ein wenig anstrengen und große Schritte nehmen, dann sind wir in einer Stunde oben, ermunterte ihre Gefährtin sie.
Jetzt trat eine breite, gutmütig aussehende Frau aus der Tür und gesellte sich zu den beiden. Das Kind war aufgestanden und wanderte nun hinter den zwei alten Bekannten her, die sofort in ein lebhaftes Gespräch gerieten über allerlei Bewohner des Dörfli und vieler umherliegenden Behausungen.
»Aber wohin willst du jetzt eigentlich mit dem Kind, Dete?« fragte jetzt die neu hinzugekommene. »Es wird wohl deiner Schwester Kind sein, das Hinterlassene?«
»Das ist es«, erwiderte Dete. »Ich will mit ihm hinauf zum Öhi, es muss dort bleiben.«
»Was? Beim Almöhi soll das Kind bleiben?« »Du bist nicht recht bei Verstand, Dete. Wie kannst du so etwas tun? Na, der Alte wird dich aber schon heimschicken mit deinem Vorhaben.«
»Das kann er nicht. Er ist der Großvater. Er muss etwas tun. Ich habe das Kind bis jetzt gehabt. Und das kann ich dir schon sagen, Bärbel, dass ich einen Platz, wie ich ihn jetzt haben kann, nicht da hinten lasse um des Kindes willen. Jetzt soll der Großvater das Seinige tun.«
»Ja, wenn der wäre wie andere Leute, dann schon«, bestätigte die breite Bärbel. »Aber du kennst ja den. Was wird der mit einem Kinde anfangen und dann noch mit einem so kleinen? Das hält's nicht aus bei ihm. Aber wo willst du denn hin?«
»Nach Frankfurt. Da bekomme ich einen extra guten Dienst. Die Herrschaft war schon im vorigen Sommer unten im Bad. Ich habe ihre Zimmer auf meinem Gang gehabt und sie besorgt. Und schon damals wollten sie mich mitnehmen. Aber ich konnte ja nicht fortkommen. Und jetzt sind sie wieder da und wollen mich mitnehmen. Und ich will auch gehen, da kannst du sicher sein.«
»Ich möchte nicht das Kind sein«, rief die Bärbel mit abwehrender Gebärde aus.
»Es weiß ja kein Mensch mit dem Alten da oben Bescheid. Mit keinem Menschen will er etwas zu tun haben. Jahr aus, Jahr ein setzt er keinen Fuß in eine Kirche. Und wenn er mit seinem dicken Stock im Jahr einmal runterkommt, so weicht ihm alles aus und muss sich vor ihm fürchten. Mit seinen dicken, grauen Augenbrauen und dem furchtbaren Bart sieht er doch aus wie ein alter Heide, so dass man froh ist, wenn man ihm nicht begegnet.«
»Und wenn auch«, sagte Dete trotzig, »er ist der Großvater und muss für das Kind sorgen. Er wird ihm wohl nichts tun, sonst hat er's zu verantworten, nicht ich.«
»Ich möchte nur wissen, was der Alte auf dem Gewissen hat, dass er solche Augen macht und so mutterseelenallein da droben auf der Alm bleibt und sich fast nie blicken lässt. Man sagt allerhand von ihm. Du weißt doch gewiss auch was davon, von deiner Schwester, nicht, Dete?«
»Freilich. Aber ich rede nicht. Wenn er es hörte, so käme ich schön an.«
Aber die Bärbel hätte schon lange gern gewusst, wie es sich mit dem Almöhi verhalte, dass er so menschenfeindlich aussehe und da oben ganz allein wohne und die Leute immer mit so halben Worten von ihm redeten, als fürchteten sie sich, gegen ihn zu sein und wollten doch nicht recht für ihn sein. Auch wusste die Bärbel gar nicht, warum der Alte von allen Leuten im Dörfli der Almöhi genannt wurde. Er konnte doch nicht der wirkliche Oheim von den sämtlichen Bewohnern sein. Da aber alle ihn so nannten, tat sie es auch und nannte den Alten nie anders als Öhi, was die Aussprache der Gegend für Oheim ist. Die Bärbel hatte sich erst vor kurzer Zeit nach dem Dörfli verheiratet. Vorher hatte sie unten im Prättigau gewohnt und so war sie noch nicht ganz so bekannt mit allen Erlebnissen und besonderen Persönlichkeiten aller Zeiten vom Dörfli und der Umgebung. Die Dete, ihre gute Bekannte, war dagegen vom Dörfli gebürtig und hatte da gelebt mit ihrer Mutter bis vor einem Jahr. Da war die Mutter gestorben und Dete war nach dem Bade Ragaz hinübergezogen, wo sie im großen Hotel als Zimmermädchen einen guten Verdienst fand. Sie war auch an diesem Morgen mit dem Kinde von Ragaz herübergekommen. Bis Maienfeld hatten sie auf einem Heuwagen fahren können, auf dem ein Bekannter von ihr heimfuhr und sie und das Kind mitnahm. Die Bärbel wollte also diesmal die gute Gelegenheit, etwas zu vernehmen, nicht unbenutzt vorübergehen lassen.
Sie fasste vertraulich Dete am Arm und sagte, »Von dir kann man doch erfahren, was wahr ist und was die Leute darüber hinaus sagen. Du weißt, denke ich, die ganze Geschichte. Sag mir jetzt ein wenig, was mit dem Alten ist und ob der immer so gefürchtet und ein solcher Menschenhasser war.« »Ob es immer so war, kann ich, denke ich, nicht genau wissen. Ich bin jetzt 26 und er ist sicher 70 Jahre alt. So habe ich ihn nicht gesehen, wie er jung war. Das wirst du nicht erwarten. Wenn ich aber wüsste, dass es nachher nicht im ganzen Prättigau herumkäme, so könnte ich dir schon allerhand erzählen von ihm. Meine Mutter war aus dem Domleschg und er auch.«
»Aber, Dete, was meinst du denn?«
gab die Bärbel ein wenig beleidigt zurück.
»Es geht nicht so streng mit dem Schwatzen im Prättigau. Und dann kann ich schon etwas für mich behalten, wenn's sein muss. Erzähl's mir jetzt. Soll dich nicht gereuen?«
»Ja nu, so will ich. Aber halt Wort«, mahnte Dete. Erst sah sie sich aber um, ob das Kind nicht zu nahe sei und alles anhöre, was sie sagen wollte. Aber das Kind war gar nicht zu sehen. Es musste schon seit einiger Zeit den beiden Begleiterinnen nicht mehr gefolgt sein. Diese hatten es aber im Eifer der Unterhaltung nicht bemerkt. Dete stand still und schaute sich überall um. Der Fußweg machte einige Krümmungen, doch konnte man ihn fast bis zum Dörfli hinunter übersehen. Es war aber niemand drauf sichtbar.
»Jetzt sehe ich's«, rief die Bärbel. »Siehst du dort?«
Sie wies mit dem Zeigefinger weit ab vom Bergpfad.
»Es klettert die Abhänge hinauf mit dem Geißenpeter und seinen Geißen.
Warum der heute so spät hinausfährt mit seinen Tieren? Es ist aber grad recht. Er kann nun nach dem Kinde sehen und du kannst mir umso besser erzählen.«
»Mit dem nach ihr sehen wird sich der Peter nicht anstrengen müssen«, bemerkte Dete. »Heidi ist nicht dumm für ihre 5 Jahre. Sie tut ihre Augen auf und sieht, was vorgeht. Das habe ich schon bemerkt an ihr. Und es wird ihr einmal zugutekommen. Denn der Alte hat gar nichts mehr als seine 2 Geißen und die Almhütte.«
»Hat er denn einmal mehr gehabt?« fragte Bärbel.
»Der? Ja, das denke ich, dass er mal mehr gehabt hat. Eins der schönsten Bauerngüter im Domleschg hat er gehabt. Er war der ältere Sohn und hatte nur noch einen Bruder, der war still und ordentlich. Aber der Ältere wollte nichts tun als den Herrn spielen und im Lande herumfahren und mit bösem Volk zu tun haben, das niemand kannte. Den ganzen Hof hat er verspielt und verzecht. Und wie es rauskam, da sind sein Vater und seine Mutter hintereinander gestorben vor lauter Gram. Und der Bruder, der dadurch auch am Bettelstab war, ist vor Verdruss in die Welt hinaus. Es weiß kein Mensch wohin. Und der Öhi selber, als er nichts mehr hatte als einen bösen Namen, war auch verschwunden. Erst wusste niemand wohin. Dann vernahm man, er sei unter das Militär gegangen nach Neapel. Und man hörte gar nichts mehr von ihm. 12 oder 15 Jahre lang. Dann auf einmal erschien er wieder im Domleschg mit einem halb erwachsenen Buben und wollte diesen in der Verwandtschaft unterzubringen suchen. Aber es schlossen sich alle Türen vor ihm und keiner wollte mehr etwas von ihm wissen. Das erbitterte ihn sehr. Er sagte, ins Domleschg setze er keinen Fuß mehr und dann kam er hierher ins Dörfli und lebte da mit seinem Buben. Die Frau muss eine Bündnerin gewesen sein, die er dort unten getroffen und dann auch bald wieder verloren hatte. Er musste wohl doch noch etwas Geld haben, denn er ließ den Buben, den Tobias, ein Handwerk erlernen, Zimmermann. Und der war ein ordentlicher Mensch und wohlgelitten bei allen Leuten im Dörfli. Aber dem Alten traute keiner. Man sagte auch, er sei von Neapel desertiert. Es wäre ihm sonst schlimm gegangen, denn er habe einen erschlagen. Natürlich nicht im Krieg, verstehst du, sondern beim Raufhandel. Wir anerkannten aber die Verwandtschaft, da meiner Mutter Großmutter mit seiner Großmutter Geschwisterkind gewesen war. So nannten wir ihn Öhi. Und da wir mit fast allen Leuten im Dörfli wieder verwandt sind vom Vater her, so nannten ihn diese alle auch Öhi. Und seit er dann auf die Alm hinaufgezogen war, hieß er eben nur noch der Almöhi. »Aber wie ist es dann mit dem Tobias gegangen?« fragte gespannt die Bärbel.
»Wart nur, das kommt schon, ich kann nicht alles auf einmal sagen«, erklärte Dete. »Also, der Tobias war in der Lehre draußen in Mels. Und so wie er fertig war, kam er heim ins Dörfli und nahm meine Schwester zur Frau, die Adelheid. Denn sie hatten sich schon immer gern gehabt. Und auch wie sie nun verheiratet waren, lebten sie sehr gut zusammen. Aber es ging leider nicht lange. Schon 2 Jahre nachher, wie der Tobias an einem Hausbaum mithalf, fiel ein Balken auf ihn herunter und schlug ihn tot. Und wie man den Mann so entstellt nach Hause brachte, da fiel die Adelheid vor Schrecken und Leid in ein heftiges Fieber und konnte sich nicht mehr erholen. Sie war schon so nicht sehr kräftig und hatte manchmal eigene Zustände gehabt, dass man nicht recht wusste, schlief sie oder war sie wach. Nur ein paar Wochen, nachdem der Tobias tot war, begrub man auch Adelheid. Da sprachen alle Leute weit und breit von dem traurigen Schicksal der beiden und leise und laut sagten sie, das sei die Strafe, die der Öhi verdient habe für sein gottloses Leben. Und ihm selbst wurde es auch gesagt. Und auch der Herr Pfarrer redete ihm ins Gewissen, er sollte doch jetzt Buße tun. Aber er wurde immer grimmiger und verstockter und redete mit niemand mehr. Es ging ihm auch jeder aus dem Weg. Auf einmal hieß es, der Öhi sei auf die Alm hinausgezogen und komme gar nicht mehr runter. Und seitdem ist er dort und lebt mit Gott und Menschen in Unfrieden. Das kleine Kind der Adelheid nahmen wir zu uns, die Mutter und ich. Da war es 1 Jahr alt. Wie nun im letzten Jahr die Mutter starb und ich im Bad drunten etwas verdienen wollte, nahm ich es mit und gab es der alten Ursel oben im Pfeffersdorf in die Kost. Ich konnte auch im Winter im Bad bleiben. Es gab allerhand Arbeit zu tun, weil ich zu nähen und zu flicken verstehe. Und früh im Frühling kam die Herrschaft aus Frankfurt wieder, die ich voriges Jahr schon bedient hatte und die mich mitnehmen will. Übermorgen reisen wir ab und der Dienst ist gut, das kann ich dir sagen. Und dem Alten da droben willst du nun das Kind übergeben? Es nimmt mich nur Wunder, was du denkst, Dete, sagte die Bärbel vorwurfsvoll. Was meinst du denn? Ich habe das Meinige an dem Kind getan und was soll ich denn mit ihm machen? Ich denke, ich kann ein Kind, das erst 5 Jahre alt wird, nicht mit nach Frankfurt nehmen. Aber wohin gehst du eigentlich, Bärbel? Wir sind ja schon halbwegs auf der Alm. Ich bin auch gleich da, wo ich hin muss. Ich habe mit der Geißenpeterin zu reden. Sie spinnt mir im Winter. So leb wohl, Dete. Mit Glück, entgegnete die Bärbel. Dete reichte der Begleiterin die Hand und blieb stehen, während diese der kleinen, dunkelbraunen Almhütte zuging, die einige Schritte seitwärts vom Pfade in einer Mulde stand, wo sie vor dem Bergwind ziemlich geschützt war. Die Hütte stand auf der halben Höhe der Alm, vom Dörfli aus gerechnet, und dass sie in einer kleinen Vertiefung des Berges stand, war gut, denn sie sah so baufällig und verfallen aus, dass es auch so noch ein gefährliches darin wohnen sein musste, wenn der Föhnwind so mächtig über die Berge strich, dass alles in der Hütte klapperte, Türen und Fenster und all die morschen Balken. Hätte die Hütte an solchen Tagen oben auf der Alm gestanden, sie wäre unverzüglich ins Tal hinabgeweht worden. Hier wohnte der Geißenpeter, der 11-jährige Bube, der jeden Morgen unten im Dörfli die Geißen holte, um sie hoch auf die Alm hinaufzutreiben, damit sie da die kurzen, kräftigen Kräuter abfressen konnten bis zum Abend. Dann sprang der Peter mit den leichtfüßigen Tierchen wieder herunter, tat, im Dörfli angekommen, einen schrillen Pfiff durch die Finger und jeder Besitzer holte auf dem Platz seine Geiß. Meistens kamen kleine Buben und Mädchen, denn die friedlichen Geißen waren nicht zu fürchten. Und das war denn den ganzen Sommer durch die einzige Zeit am Tage, da der Peter mit seinesgleichen verkehrte. Sonst lebte er nur mit den Geißen. Er hatte zwar daheim seine Mutter und die blinde Großmutter, aber da er immer am Morgen sehr früh fort musste und am Abend vom Dörfli spät heimkam, weil er sich da noch so lange wie möglich mit den Kindern unterhalten wollte, so verbrachte er daheim nur gerade so viel Zeit, um am Morgen seine Milch und sein Brot und am Abend eben dasselbe hinunterzuschlucken und dann zu schlafen. Sein Vater, der auch schon der Geißenpeter genannt worden war, weil er in früheren Jahren in demselben Berufe gestanden hatte, war vor einigen Jahren beim Holzfällen verunglückt. Seine Mutter, die zwar Brigitte hieß, wurde von jedermann um des Zusammenhangs willen die Geißenpeterin genannt. Und die blinde Großmutter kannten weit und breit, alt und jung, nur unter dem Namen Großmutter. Die Dete hatte wohl 10 Minuten gewartet und sich nach allen Seiten umgesehen, ob die Kinder mit den Geißen noch nirgends zu erblicken seien. Als dies aber nicht der Fall war, so stieg sie noch ein wenig höher, wo sie besser die ganze Alm bis hinunter übersehen konnte, und guckte nun von hier aus bald dahin, bald dorthin mit Zeichen großer Ungeduld auf dem Gesicht und in den Bewegungen. Unterdessen rückten die Kinder auf einem großen Umwege heran, denn der Peter wusste viele Stellen, wo allerhand Gutes an Sträuchern und Gebüschen für seine Geißen zu nagen war. Darum machte er mit seiner Herde vielerlei Wendungen auf dem Wege. Erst war Heidi mühsam nachgeklettert, in ihrer schweren Rüstung vor Hitze und Unbequemlichkeit keuchend und alle Kräfte anstrengend. Sie sagte kein Wort, blickte aber unverwandt bald auf den Peter, der mit seinen nackten Füßen und leichter Kleidung ohne alle Mühe hin und her sprang, bald auf die Geißen, die mit den dünnen, schlanken Beinchen noch leichter über Busch und Stein und steile Abhänge hinaufkletterten. Auf einmal setzte sich das Kind auf den Boden nieder, zog mit großer Schnelligkeit Schuhe und Strümpfe aus, stand wieder auf, zog sein rotes, dickes Halstuch weg, machte das Röckchen auf, zog es schnell aus und hatte gleich noch eins auszuhäkeln, denn Dete hatte ihm das Sonntagskleidchen über das Alltagszeug gezogen, um der Kürze willen und damit niemand es tragen müsse. Blitzschnell war auch das Alltagsröckchen weg und nun stand das Kind im leichten Unterkleid, die bloßen Arme aus den kurzen Hemdärmelchen vergnüglich in die Luft hinausstreckend. Dann legte es schön alles auf ein Häufchen und nun sprang und kletterte Heidi hinter den Geißen und neben dem Peter her, so leicht als nur eines aus der ganzen Gesellschaft. Der Peter hatte nicht Acht gegeben, was das Kind mache, als es zurückgeblieben war. Wie es nun in der neuen Bekleidung nachgesprungen kam, zog er lustig grinsend das ganze Gesicht auseinander und schaute zurück. Und wie er unten das Häufchen Kleidung liegen sah, ging sein Gesicht noch ein wenig mehr auseinander und sein Mund kam fast von einem Ohr bis zum anderen. Er sagte aber nichts. Wie nun das Kind sich so frei und leicht fühlte, fing es ein Gespräch mit dem Peter an und er fing auch an zu reden und musste auf vielerlei Fragen antworten. Denn das Kind wollte wissen, wie viele Geißen er habe und wohin er mit ihnen gehe und was er dort tue, wo er hinkomme. So langten endlich die Kinder samt den Geißen oben bei der Hütte an und kamen Dete zu Gesicht. Kaum aber hatte diese die herankletternde Gesellschaft erblickt, als sie laut aufschrie: »Heidi, was machst du? Wie siehst du aus? Wo hast du deinen Rock und den zweiten und das Halstuch? Und ganz neue Schuhe habe ich dir gekauft für den Berg und dir neue Strümpfe gemacht und alles fort, alles fort. Heidi, was machst du? Wo hast du alles?« Das Kind zeigte ruhig den Berg hinunter und sagte: »Dort!« Die Base folgte seinem Finger. Richtig, dort lag etwas. Und obenauf war ein roter Punkt. Das musste wohl das Halstuch sein. »Du Unglückstropf!« rief Dete in großer Aufregung. »Was kommt dir denn in den Sinn? Warum hast du alles ausgezogen? Was soll das sein?« »Ich brauche es nicht«, sagte das Kind und sah gar nicht reuevoll aus über seine Tat. »Ach, du unglückseliges, vernunftloses Heidi, hast du denn auch noch gar keine Begriffe?« jammerte und schalt Dete weiter. »Wer soll nun da wieder runter? Es ist ja eine halbe Stunde. Komm, Peter, lauf du mir schnell zurück und hol das Zeug. Komm schnell und steh nicht dort und glotz mich an, als wärst du am Boden festgenagelt.« »Ich bin schon zu spät«, sagte Peter langsam und blieb, ohne sich zu rühren, auf demselben Flecke stehen, von dem aus er, beide Hände in die Taschen gesteckt, Detes Schreckensausbruch zugehört hatte. »Du stehst ja doch nur und reißt die Augen auf und kommst, denke ich, nicht weiter auf diese Art«, rief ihm Dete zu. »Komm her, du musst was Schönes haben, siehst du.« Sie hielt ihm ein neues Fünferchen hin, das ihm in den Augen glänzte. Plötzlich sprang er auf und davon, auf dem geradesten Weg die Alm hinunter, und kam in ungeheuren Sätzen in kurzer Zeit bei dem Häufchen Kleider an, packte sie auf und erschien damit so schnell, dass Dete ihn rühmen musste und ihm sogleich sein 5-Rappen-Stück überreichte. Peter steckte es schnell tief in seine Tasche und sein Gesicht glänzte und lachte in voller Breite, denn einen solchen Schatz hatte er nicht oft. »Du kannst mir noch das Zeug tragen bis zum Öhi hinauf. Du gehst ja auch den Weg«, sagte Dete. Indem sie sich anschickte, den steilen Weg zu erklimmen, der gleich hinter der Hütte des Geißenpeter emporragte. Willig übernahm dieser den Auftrag und folgte der Voranschreitenden auf dem Fuße nach, den linken Arm um sein Bündel geschlungen, in der rechten die Geißenrute schwingen. Das Heidi und die Geißen hüpften und sprangen fröhlich neben ihm her. So gelangte der Zug nach 3/4 Stunden auf die Almhöhe, wo frei auf dem Vorsprung des Berges die Hütte des alten Öhi stand. Allen Winden ausgesetzt, aber auch jedem Sonnenblick zugänglich und mit der vollen Aussicht weit ins Tal hinab. Hinter der Hütte standen 3 alte Tannen mit dichten, langen, unbeschnittenen Ästen. Weiter hinten ging es nochmals bergan, bis hoch hinauf in die alten grauen Felsen, erst noch über schöne, kräuterreiche Höhen, dann in steiniges Gestrüpp und endlich zu den kahlen, steilen Felsen hinan. An die Hütte festgemacht, der Talseite zu, hatte sich der Öhi eine Bank gezimmert. Hier saß er, eine Pfeife im Mund, beide Hände auf seine Knie gelegt und schaute ruhig zu, wie die Kinder, die Geißen und Dete herankletterten. Denn Dete war nach und nach von den Kindern überholt worden. Heidi war zuerst oben. Es ging geradeaus auf den Alten zu, streckte ihm die Hand entgegen und sagte: »Guten Abend, Großvater.«
»So, wie ist das gemeint?« fragte der Alte barsch, gab dem Kinde kurz die Hand und schaute es mit einem langen, durchdringenden Blick an unter seinen buschigen Augenbrauen hervor. Heidi gab den langen Blick zurück, ohne nur einmal mit den Augen zu zwinkern, denn der Großvater mit dem langen Bart und den dichten, grauen Augenbrauen, die in der Mitte zusammengewachsen waren und aussahen wie eine Art Gestrüpp, war so verwunderlich anzusehen, dass Heidi ihn recht betrachten musste. Unterdessen war auch die Base herangekommen, samt dem Peter, der eine Weile stille stand und zusah, was sich da ereigne.
»Ich wünsche euch guten Tag, Öhi, und hier bringe ich euch das Kind vom Tobias und der Adelheid. Ihr werdet's wohl nicht mehr kennen, denn seit es jährig war, habt ihr es nicht mehr gesehen«, rief Dete hinzutretend.
»Hey, was soll das Kind bei mir?« fragte der Alte kurz. »Und du dort«, rief er dem Peter zu. »Du kannst gehen mit deinen Geißen. Du bist nicht zu früh. Nimm eine mit.«
Peter gehorchte sofort und verschwand, denn der Öhi hatte ihn angeschaut, dass er schon genug davon hatte. »Es muss jetzt eben bei euch bleiben, Öhi«, gab Dete auf seine Frage zurück. »Ich hab, denke ich, das Meinige an ihm getan, die 4 Jahre durch. Es wird jetzt wohl an euch sein, das Eurige auch einmal zu tun.«
»So?« fragte der Alte und warf einen blitzenden Blick auf Dete. »Und wenn nun das Kind anfängt, dir nachzuflennen und zu winseln, wie kleine Unvernünftige das tun, was soll ich dann mit ihm anfangen?«
»Das ist dann eure Sache«, gab Dete zurück. »Ich meine fast, es habe mir auch kein Mensch gesagt, was ich mit dem Kleinen anzufangen habe, als es mir in den Armen lag. Ein einziges Jährchen alt und ich schon für mich und die Mutter genug zu tun hatte. Jetzt muss ich meinem Verdienst nach und ihr seid der Nächste am Kind. Wenn ihr es nicht haben könnt, so macht mit ihm, was ihr wollt. Dann habt ihr es zu verantworten, wenn es verdirbt. Und ihr werdet's wohl nicht nötig haben, noch was aufzuladen.« Dete hatte kein gutes Gewissen bei der Sache. Darum war sie so hitzig geworden und hatte mehr gesagt, als sie im Sinn gehabt hatte. Bei ihren letzten Worten war der Öhi aufgestanden. Er schaute sie so böse an, dass sie einige Schritte zurückwich. Dann streckte er den Arm aus und sagte befehlend:
»Mach, dass du runterkommst, wo du heraufgekommen bist, und zeig dich nicht so bald wieder.«
Das ließ sich Dete nicht zweimal sagen. »So leb wohl. Und du auch, Heidi«, sagte sie schnell und lief den Berg hinunter in einem Trab bis ins Dörfli hinab. Denn die innere Aufregung trieb sie vorwärts wie eine wirksame Dampfkraft. Im Dörfli wurde sie diesmal noch viel mehr angerufen, denn es wunderte die Leute, wo das Kind sei. Sie kannten ja alle Dete und wussten, wem das Kind gehörte und alles, was mit ihm vorgegangen war. Als es nun aus allen Fenstern und Türen tönte: »Wo ist das Kind? Dete, wo hast du das Kind gelassen?«, rief sie immer unwilliger zurück: »Droben beim Almöhi. Nun beim Almöhi. Ihr hört's ja.« Nun wurde sie aber unwillig, weil die Frauen von allen Seiten ihr zuriefen: »Wie kannst du sowas tun?« und »Das arme Tröpfli« und »So ein kleines Hilfloses da droben lassen« und dann wieder und wieder »Das arme Tröpfli«. Dete lief so schnell sie konnte, immer weiter und war froh, als sie nichts mehr hörte, denn es war ihr nicht wohl bei der Sache. Ihre Mutter hatte ihr beim Sterben das Kind noch übergeben. Aber sie sagte sich zur Beruhigung, sie könne dann ja eher wieder etwas für das Kind tun, wenn sie nun viel Geld verdiene. Und so war sie sehr froh, dass sie bald weit von allen Leuten, die ihr reinredeten, weg und zu einem schönen Verdienst kommen konnte. Also, das war das erste Kapitel. Noch einmal neu gelesen, dieses Mal etwas länger, etwas schöner, etwas ausführlicher. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und ihr bleibt dran, denn es gibt ja heute auch noch den zweiten Teil. Wunderbar, bis später.